Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Tag, und mit folgenden Themen. Die Debatte um die sogenannte Flugscham zeigt offenbar Wirkung. Der Billigflieger EasyJet hat angekündigt, künftig den kompletten CO2-Ausstoß seiner Flugzeugflotte zu kompensieren. Und neue Schonfrist für Huawei. Die US-Regierung hat die geplanten Sanktionen gegen den chinesischen Technologiekonzern noch einmal verschoben. Zuerst aber blicken wir nach Berlin. Dort hat die Bundesregierung heute eine Konferenz mit Staatschefs aus 12 afrikanischen Ländern eröffnet, die dazu beitragen soll, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Afrika zu stärken. Dieses Ziel steht schon länger auf der Agenda der Regierung, denn während sich deutsche Unternehmen nach wie vor mit Investitionen in Afrika zurückhalten, sind andere Länder wie China, aber auch die USA, Frankreich und Großbritannien längst aktiver. Das Image von Afrika wandelt sich dadurch vom Kontinent der Probleme zum Kontinent der Chancen. Und da will die Bundesregierung natürlich nicht den Anschluss verlieren. Klaus Remme berichtet.
Afrika sei ihr ans Herz gewachsen, so Angela Merkel vor Beginn des heutigen Treffens im Interview mit dem RBB. Im Rahmen des Compact with Africa sind seit 2017 Partnerschaften mit 12 afrikanischen Staaten entstanden. Der Ansatz ist klar, Berlin erwartet den Abbau von Handelshemmnissen in der Region. Steuergesetzgebung, Korruptionsbekämpfung, Bürokratieabbau, das sind wichtige Stichworte in diesem Zusammenhang. Die Bundesregierung hilft im Gegenzug bei privaten Investitionen deutscher Unternehmen. Die Bundeskanzlerin heute bei der Investorenkonferenz in Berlin.
Wir glauben, dass mehr Transparenz auch mehr Investoren in diese Länder bringen kann. Weil natürlich gerade für deutsche mittelständische Unternehmen zum Beispiel ist das ganz, ganz wichtig, dass Vertrauen herrscht, dass Transparenz herrscht, dass man weiß, wo investiere ich und welche Bedingungen finde ich.
Auch Verträge wurden heute in Berlin unterzeichnet für die Wasserversorgung in Tunesien, für eine nachhaltig produzierende Textilfabrik in Ghana, für einen Fabrikbau für Bio-Schokolade. Hersteller Fair Afrique hatte die gesamte Wertschöpfungskette für seine Schokolade nach Ghana geholt. Damit habe man den Ausfuhrwert im Vergleich zum Export der Kakaobohnen verzehnfacht. Genau das wollen wir im großen Stil, lobte der ghanaische Präsident Nana Akufo-Addo.
We're moving away from a situation whereby we are just exporters and producers of raw materials.
Auch große Namen stellten sich heute in Berlin mit Projekten vor. Siemens in Äthiopien, VW in Ruanda, Allianz in Marokko, Herrenknecht in Ägypten. Der Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Stefan Liebing, sagte im Morgenmagazin:
2018 war ein Rekordjahr deutscher Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent und 2019 wird das so weitergehen.
Entwicklungsminister Gerd Müller betonte heute den Start des Entwicklungsinvestitionsfonds. 220 Anträge seien in wenigen Wochen eingegangen. Für europäische und deutsche Mittelständler stehen 400 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere 400 Millionen sollen demnach für die Förderung afrikanischer Mittelständler investiert werden. Nach Tunesien, Ghana und Elfenbeinküste entstehen neue bilaterale Reformpartnerschaften mit Senegal, Äthiopien und Marokko. Doch mit Blick auf die Compact with Africa-Initiative fehlt es nicht an kritischer Begleitmusik. Keine zählbaren Ergebnisse, meint Uwe Kikeritz, entwicklungspolitischer Sprecher der Grünen. Und sein Amtskollege von der FDP, Christoph Hoffmann, sagt, ein weitgehend unwirksamer Alleingang. In der Tat sind die Investitionen deutscher Unternehmen in den letzten 2 Jahren nur leicht gestiegen, unterstreicht der deutsche Afrikanist Robert Kappel. Entwicklungsorganisationen wiederum wollen eine Kurskorrektur und die Konzentration auf nachhaltige Armutsbekämpfung. Angela Merkel räumte Probleme ein, die Sicherheitslage in der Sahelregion etwa und die demografische Entwicklung in vielen afrikanischen Staaten. In den nächsten 10 Jahren drängen über 400 Millionen Menschen zusätzlich auf die afrikanischen Arbeitsmärkte. Da scheint die Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung der Bundesregierung, die 70.000 weitere Arbeitsplätze und 32.000 Ausbildungsplätze in Afrika schaffen soll, wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Die Bundesregierung hat deutsche Unternehmen ermutigt, mehr in Afrika zu investieren, Klaus Remme berichtete. Und wir bleiben beim Thema und blicken darauf, wie ein Engagement deutscher Unternehmen vor Ort in Afrika aussehen kann. Schon jetzt gibt es nämlich Unternehmer und Unternehmerinnen, die auf dem Kontinent erfolgreich sind, trotz aller Hürden, die es dabei nach wie vor gibt. Unsere Reporterin Bettina Rühl hat Ruanda besucht, also eines der Länder, das sich in Afrika zuletzt wirtschaftlich mit am besten entwickelt hat. Und sie hat sich dort mit einer deutschen Schnapsbrennerin getroffen.
Augustinus in die Kubavu wiegt Zucker ab. Rührt ihn dann in große Plastikflaschen voller Ananassaft. Er ist Vorarbeiter in der Destillerie Ruanda Schnaps in Kigali, der Hauptstadt Ruandas. Wenn meine Chefin nicht da ist, leite ich hier alle Arbeiten. Ich bereite die Früchte vor und fülle sie dann zusammen mit Hefe und Wasser in Flaschen. Anschließend warten wir 3 bis 4 Wochen, dann beginnen wir mit dem Destillieren. Seine Chefin ist die deutsche Unternehmerin Katrin Stelzer. Sie hat Ruanda Schnaps vor 5 Jahren in Kigali gegründet.
Ich komme in Deutschland aus dem wunderschönen Schwarzwald. Da wird eigentlich an jeder Ecke gebrannt. Dann bin ich damit aufgewachsen und habe mir gedacht, warum nicht in Ruanda?
Zumal das Land voll ist von süßen, exotischen Früchten.
Mangos, Ananas, Maracuja, Tamarillos, Jackfruits. Und meine Idee war einfach, exotische Obstbrände zu produzieren, weil es das so auf dem Markt auch noch nicht gibt.
Deshalb musste Katrin Stelzer ihre Mitarbeiter auch erst einmal ausbilden. Inzwischen kann sie sich auf die 4 Brenner verlassen, die in 2 Produktionsräumen neben ihrem Wohnhaus arbeiten. Die 3 Kupferdistillen hat sie aus Deutschland importiert. Diese Maschine spült die Glasflaschen, in die der Obstbrand anschließend abgefüllt wird. Auch die Flaschen stammen aus Deutschland. In Ruanda wird kein Glas produziert. Das lässt ahnen, auf wie viele Schwierigkeiten deutsche Unternehmer in Ruanda stoßen. Katrin Stelzer ist Sprecherin des Deutschen Unternehmerverbandes, der German Rwandan Business Association.
Ein großes Problem ist, dass zum Beispiel Steuergesetze über Nacht geändert werden. Wenn die Steuerkassen leer sind, dann wird ganz schnell ein neues Gesetz kreiert, was auch nicht kommuniziert wird in diesem Land, sondern man wird einfach dann vor die Tatsachen gestellt.
Damit sie gegenüber der ruandischen Regierung stärker auftreten können, haben sich die knapp 40 deutschen Unternehmen im Land zu dem Verband zusammengeschlossen. Darunter sind größere wie VW oder DHL, aber auch ein deutscher Metzger.
Was in Ruanda sehr positiv ist im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern, die Korruption ist sehr, sehr gering. Ruanda ist sehr organisiert, also eigentlich vergleichbar mit Deutschland. Ruanda ist super sicher, da habe ich mittlerweile in Deutschland mehr Angst. Und Ruanda ist total sauber.
Ruanda ist immer noch eins der ärmsten Länder der Welt. Trotzdem, laut Weltbank, sind mittlerweile nur noch 2 Länder auf dem Kontinent für Investoren attraktiver als der kleine Staat in Ostafrika. Der Schlüssel zum Erfolg war effiziente Regierungsführung. Aber Menschenrechtsorganisationen kritisieren immer wieder, dass Opposition, freie Presse und Menschenrechtsaktivisten unterdrückt werden. Von demokratischen Verhältnissen ist Ruanda weit entfernt.
Für deutsche Unternehmer gibt es viele Chancen, aber auch Hürden in Afrika. Bettina Rühl hat das am Beispiel von Ruanda erzählt. Das chinesische Technologieunternehmen Huawei steht im Handelsstreit zwischen den USA und China zwischen den Fronten. Die USA werfen dem Konzern vor, Industriespionage zu betreiben. Ob zu Recht, lässt sich selbst für die deutsche Regierung kaum feststellen. Die Huawei-Führung streitet die Vorwürfe ab. Schon länger drohen die USA dem Konzern daher mit Sanktionen. Nun aber werden diese noch einmal verschoben, wie Arthur Landwehr berichtet.
Für 90 Tage gilt der Aufschub. Amerikanische Unternehmen dürfen während dieser Zeit wie gewohnt mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller und Netzwerkausrüster Huawei Geschäfte machen. Die Bedenken der US-Regierung, dass Huawei als Staatskonzern chinesischer Spionage dienen könnte, sind damit nicht vom Tisch. Aber, so Handelsminister Wilbur Ross, man müsse Prioritäten setzen. Gerade in ländlichen Gebieten komme die Verbreitung von schnellem Internet eben nicht so schnell voran wie gedacht.
There are enough problems with telephone service in the rural communities. We don't want to knock them out.
Ein Grund, vorübergehend Lizenzen für Huawei zuzulassen, sei, dass die Betreiber in ländlichen Gebieten weiterarbeiten könnten, so Ross in einem Fernsehinterview.
So one of the main purposes of the temporary general licenses is to let those rural guys continue to operate.
Neben der Sorge um die zukünftige Sicherheit der amerikanischen Netzwerke und Infrastruktur geht es auch um den Handelskonflikt. Huawei spielt als Druckmittel Donald Trumps auf sein Gegenüber, den chinesischen Präsidenten Xi, eine große Rolle. Dabei geht es im Prinzip um zwei Dinge. Erstens den Kauf von Huawei-Technologie für Netzwerke, insbesondere den Ausbau von 5G. Und zweitens um den Verkauf von Softwarelizenzen an Huawei. Huaweis Smartphones laufen mit dem Google-Betriebssystem Android. Bisher aber, so Huaweis Sicherheitsvorstand Andy Purdy, ging es der Firma gut. Welche Folgen ein Boykott haben werde, sei völlig unklar. Die negativen Folgen für amerikanische Jobs und Kunden halte er für viel gravierender.
We're doing fine. How much of an impact? It's not clear, but the impact on American jobs, both our customers that I mentioned.
200 amerikanische Unternehmen wollten ihre nicht strategisch wichtigen Bauteile an Huawei verkaufen.
But more importantly, 200 American companies are waiting to sell non-strategic parts to Huawei.
Der ganze Konflikt sei in erster Linie politisch motiviert, sagt die für China-Fragen verantwortliche Analystin der schweizerischen UBS in den USA, Tao Wang. Nationale Sicherheit sei halt ein Killerargument. Und wer wolle sich schon dagegen positionieren?
On the US side, they talk about national security. Once you mention that, I think it's very difficult for any politician to say, I don't care about national security.
Der republikanische Senator Rick Scott streitet das gar nicht ab. Huawei sei nun mal ein Staatsunternehmen des kommunistischen China. Dem dürfe man keine Sicherheitstür öffnen. Das Problem sei aber ein ganz anderes.
We need to go build out our technology without the support of China, which will control our information.
Wir müssen unsere Technologie ohne chinesische Abhängigkeit weiterentwickeln, denn China wird unsere Information kontrollieren. Da aber liegt ein wichtiger Punkt. Huawei scheint vor allem bei der 5G-Internet-Technologie weltweit absolut führend zu sein. Auf diese Technologie zu verzichten, bedeutet eben auch, bei der schnellen, drahtlosen Übermittlung von Daten in der Zukunft ins Hintertreffen zu geraten.
Die USA sind hin und her gerissen zwischen der Angst vor Spionage durch Huawei und der Sorge davor, digital abgehängt zu werden, Arthur Landwehr berichtete. Bis 2050 will die Bundesregierung auf den Einsatz von fossilen Energien verzichten. Die Frage ist nur, wie das gelingen soll. Das Bundesumweltministerium hat daher heute einen sogenannten Dialogprozess mit der Wirtschaft, mit Verbänden und Wissenschaftlern gestartet, um über das Potenzial der sogenannten Power-to-X-Technologie zu diskutieren. Gemeint sind damit Verfahren, bei denen aus erneuerbarem Strom unter anderem Brenn- und Kraftstoffe hergestellt werden. Warum das Bundesumweltministerium das für vielversprechend hält, berichtet Barbara Schmidt-Mattel.
Die Technologie steckt noch in den Kinderschuhen, aber sie ist vor allem eines: klimafreundlich. Das Zauberwort lautet Power to X. Frei übersetzt ist damit gemeint, dass synthetische Kraft und Grundstoffe aus Ökostrom hergestellt werden. Kein Wunder also, dass sich die Bundesumweltministerin besonders für Power to X interessiert.
Es geht vor allen Dingen darum, wie wir den technologischen Hochlauf organisieren. Also wie man die Techniken bereitstellt, mit solche Kraftstoffe wie Wasserstoff dann zum Beispiel entwickelt werden können.
Sozialdemokratin Svenja Schulze hat deshalb Wissenschaftler, Gewerkschaften und Industrieverbände eingeladen, vor allem aus der Stahl- und Zementindustrie, denn gerade die energieintensiven Branchen sind auf Alternativen angewiesen zu den bisher genutzten fossilen Brennstoffen. Matthias Zehlinger vom Maschinenbauverband VDMA kann sich für die Power-to-X-Technologie richtig begeistern.
Weil es ist die Chance, einen wichtigen Grundstoff der Industrie, der chemischen Industrie, nämlich Wasserstoff, emissionsfrei herzustellen. Und deshalb gibt es überhaupt keine Frage, dass wir ohne wasserstoffbasierte Energieträger keine Chance haben, die Klimaziele zu erreichen.
Aber die Lernkurve ist noch steil, meint der Industrievertreter, vor allem in der Politik. Denn viele Fachleute halten synthetische Kraftstoffe zwar sinnvoll für Flugzeuge, schwere Lkw und Schiffe, aber nicht für normal große Autos, die ebenso mit einem Elektromotor betrieben und in der Zukunft an Stromtankstellen aufgeladen werden können. Für Kreuzfahrtdampfer und Flugzeuge geht das freilich nicht. VDMA-Sprecher Zehlinger sieht noch ein Problem.
Und das ist etwas, was im politischen Raum auch, glaube ich, gerade ein bisschen missbraucht wird. Die einen sagen, der Import von Wasserstoff ist der Ersatz für eigenen erneuerbaren Ausbau. Die anderen sagen, es wäre der Ersatz für Stromleitungsbau. Das ist hart gesagt Quatsch. Es geht um eine zusätzliche Option, mit der wir jetzt loslegen müssen.
Die Allianzen sind ungewöhnlich in diesen Tagen, denn beim Thema erneuerbare Energien probt die Maschinenbaubranche den Schulterschluss mit der Umweltministerin, nicht mit dem Wirtschaftsminister. Christdemokrat Peter Altmaier steht stattdessen von allen Seiten unter Beschuss, weil er per Gesetzentwurf festlegen will, dass jedes neue Windrad mindestens 1000 Meter von der nächsten Wohnsiedlung entfernt stehen muss und seien es nur 5 Häuschen. Umweltministerin Schulze appellierte am Nachmittag erneut an den Kabinettskollegen von der CDU.
Wir müssen die Blockade bei dem Windkraftausbau lösen, weil es so wichtig ist, dass wir Power-to-X, dass wir Wasserstoff wirklich auf den Weg bringen. Wir wollen Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral sein, also nicht mehr CO2 emittieren, als wir auch wirklich binden können. Dafür braucht es erneuerbare Energien.
Peter Altmaier verweist hingegen auf den großen Widerstand der Windkraftgegner, die unter anderem mit dem Vogelschutz argumentieren. Der Minister will deshalb das Umweltrecht lockern.
Wir werden die Windenergie in Deutschland und die Arbeitsplätze, die es dazu gibt, erhalten können, wenn wir bereit sind, im Bereich Naturschutz, im Bereich Genehmigungs- und Gerichtsverfahren und Rechtswege vernünftige Regelungen zu treffen, wie alle unsere europäischen Länder sie auch haben.
So Altmaier am Morgen im Deutschlandfunk. Mit seinem Vorstoß, das Umweltrecht zu verschärfen, um Klagen von Naturschützern zu erschweren, stößt Altmaier wiederum bei Svenja Schulze auf taube Ohren.
Das Problem heute ist doch nicht der Naturschutz. Das Problem sind Flächen, das Problem sind Genehmigungsverfahren. Da muss jetzt wieder Sicherheit in den Prozess und dann werden auch wieder mehr Windkraftanlagen gebaut werden können.
Svenja Schulze will dafür den Bundesländern entgegenkommen, die ebenfalls scharf gegen die 1000 Meter Abstandsregelung protestieren. Eine Lösung des koalitionsinternen Streits ist derzeit nicht in Sicht.
Das Bundesumweltministerium setzt auf Power-to-X als Alternative zum Einsatz fossiler Energie, Barbara Schmidt-Matern berichtete. Wie sehr die Debatte um mehr Klimaschutz derzeit in der Wirtschaft ganze Branchen zum Umdenken zwingt, das lässt sich auch in der Luftfahrt beobachten. Auf der einen Seite steigen zwar nach wie vor immer mehr Menschen in den Flieger, auf der anderen Seite hat der Begriff Flugscham Hochkonjunktur und Fluggesellschaften müssen bald höhere Steuern aus Klimaschutzgründen bezahlen. Der internationale Luftfahrtverband IATA hat das heute in Berlin diskutiert, Johannes Frebel berichtet.
Die Luftverkehrsbranche spürt Gegenwind. Einerseits sorgt sich die Branche, wie sie die explodierende Zahl von Passagieren künftig befördern kann. Andererseits, sehr zum Unmut von Airlines, könnte Fliegen durch Regulierung bald teurer werden, um den wachsenden CO2-Ausstoß zu bremsen. Steigende CO2-Kosten nach bestimmten Regeln auf die Ticketpreise umzulegen, sei in der wettbewerbsintensiven Branche freilich nicht denkbar, sagte Alexandre de Juniac, Chef des Weltluftfahrtverbandes IATA. Wie die Branche wachsen andererseits aber zugleich ihren CO2-Ausstoß in den nächsten 30 Jahren auf die Hälfte des Werts von 2005 senken kann, bei der Umsetzung herrscht weitgehend Ratlosigkeit. Eine Möglichkeit wären synthetische Kraftstoffe, die durch chemische Prozesse mithilfe von Windstrom und CO2 aus der Luft produziert werden könnten. Allerdings, sie sind noch zu teuer und kaum verfügbar. Lufthansa-Chef Carsten Spohr warnt zudem vor wirtschaftlichen Risiken, den Luftverkehr in Deutschland recht bald höher zu besteuern.
Fliegen sauberer machen, noch ist das schwierig. Die Diskussion läuft aber, Johannes Frevel berichtete. Und wir bleiben beim Blick auf die Luftfahrt, genauer gesagt auf das Unternehmen EasyJet. Das steht nämlich als zweitgrößte europäische Billigfluggesellschaft neben Ryanair besonders in der Klimakritik. Das geht das Unternehmen nun proaktiv an. Während manche Fluggesellschaften wie die Lufthansa oder Swissair ihren Fluggästen bei der Buchung schon anbieten, ihre Emissionen freiwillig zu kompensieren, geht EasyJet jetzt einen Schritt weiter und kompensiert die kompletten Emissionen aller Flüge künftig automatisch selbst. Mischa Erhardt berichtet.
Billigflieger wie EasyJet sind im Zuge der Klimadiskussionen stark in die Kritik geraten. Das Unternehmen hat nun reagiert und mit der Vorlage seiner Jahresbilanz das Ziel ausgegeben, in Zukunft jeden Flug klimatechnisch kompensieren zu wollen.
Es ist korrekt, dass wir bis jetzt festgestellt haben, dass der Ausgleich von CO2-Emissionen durch die Passagiere selbst nicht zum gewünschten Erfolg beigetragen hat. Deswegen wird EasyJet dies für alle Passagiere übernehmen. Und gleichzeitig ist es auch der Fakt, dass wir davon überzeugt sind, dass Kunden nicht nur auf den Preis schauen werden, sondern eben auch, inwieweit die eigenen Flüge nachhaltig und auch umweltbewusst sind.
Sagt der Deutschlandchef von EasyJet, Stefan Erler. Ein möglicherweise geschickter Schachzug, denn am Markt für Flugreisen herrscht gerade durch Billigflieger wie EasyJet, Ryanair oder Eurowings ein starker Wettbewerb.
Ich könnte mir vorstellen, dass EasyJet ein bisschen die Diskussion auch auf sich lenken will im positiven Sinne, also nicht getrieben zu sein, sondern zu sagen, wir haben jetzt eine Lösung, wir bezahlen das.
Meint der Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg. Das könnte möglicherweise dazu beitragen, das Image der Fluglinie aufzupäppeln. Die Kosten allerdings dürften sich nur schwer an die Kunden weitergeben lassen.
Viele Menschen schauen rein nach dem Endpreis. Insofern ist das, glaube ich, ein guter Schritt. Und wenn die EasyJet-Aktionäre das mitmachen, dann kann das sogar dazu führen, dass das Unternehmen an Wert gewinnt, weil es für diese Frage von Ökologie und Ökonomie eine ja zutiefst ökonomische Antwort gefunden hat, nämlich wir bezahlen das und davon profitiert die Umwelt.
Um das Umweltversprechen zu finanzieren, will EasyJet im kommenden Jahr umgerechnet knapp 30 Millionen Euro in die Hand nehmen. Zudem hat die Fluglinie eine Kooperation mit Airbus vereinbart, um Hybridflugzeuge für kurze Strecken zu entwickeln. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat EasyJet unter dem Strich gut 400 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Am deutschen Markt aber hat die Billig-Airline ihre Position durch Zukäufe verbessern können.
Wir haben zu Beginn des Jahres 2018 einen Teil der ehemaligen Air Berlin-Flotte übernommen und sind damit jetzt in Berlin-Tegel als auch in Berlin-Schönefeld der größte Marktteilnehmer hier in der Metropolregion, konnten über 14,8 Millionen Passagiere begrüßen und sind einer der größten lokalen Arbeitgeber hier in der Region.
Sagt EasyJet-Deutschland-Chef Stefan Erler. Auch die Thomas Cook-Pleite spielt EasyJet in die Karten, meint Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg.
Denn EasyJet wird künftig sicherlich auch noch mehr als Ferienflieger auftreten, sprich eine Flugreise und eine Hotelübernachtung oder Ferien zusammenpacken.
Den in Deutschland im Rahmen des Klimapaketes beschlossenen zusätzlichen Aufschlag auf Flugtickets schließlich hält das EasyJet-Management standesgemäß für den falschen Anreiz. Die Zusatzkosten verhinderten Investitionen in saubere Flugzeuge.
Während bei der Jahreskonferenz des Luftfahrtverbands IATA noch eher ratlos über Klimaschutz diskutiert wird, hat die Führungsspitze von EasyJet jetzt aus strategischen Gründen Fakten geschaffen, Mischa Erhardt berichtete. Damit schalten wir in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Samir Ibrahim vor Ort. Herr Ibrahim, der DAX hat heute Kurs auf ein neues Jahreshoch genommen. Hat er das auch geschafft?
Er hat es versucht. Dann kamen die US-Börsen und die haben in der Tat kurz nach Handelsbeginn neue Rekordmarken aufgestellt. Das Problem dabei ist, im Anschluss daran wurden in den USA dann die Gewinne mitgenommen, sprich der Dow beispielsweise rutschte ins Minus und die europäischen Börsen gleich mit. Bedeutete für den deutschen Aktienmarkt der DAX also nach tatsächlich seinem Höhenflug bis in den Nachmittag hinein jetzt nur noch bei 13.217 Punkten, damit quasi unverändert, ganze 10 Punkte kann er dazu gewinnen.
Im Oktober haben die Autohersteller in der EU deutlich mehr Autos verkaufen können. Was macht das denn mit den Aktien der Hersteller?
Ja, die reagieren ganz unterschiedlich. Aktien von VW und BMW beispielsweise beide im Plus. Die Papiere von Daimler dagegen unter den Verlierern. Aktuell hier ein Minus von 0,1%. Die Zahlen, die sind für die Hersteller auch ganz unterschiedlich ausgefallen von den Zulassungszahlen. Da kann eben vor allem VW in Europa profitieren. Die Aktie entsprechend weiter im Plus mit einem Aufschlag von 0,7%. Autowerter, muss man dazu sagen, hatten aber zuletzt auch den schlechtesten Tag der letzten 6 Wochen erwischt. Insofern ist das hier auch ein Stück weit einfach eine Erholung.
Dann gucken wir auf die Logistik. Der Logistikkonzern Deutsche Post DHL will sein Expressgeschäft für schnelle Lieferungen ausbauen. Ein lukratives Geschäft. Wie kommt das an bei den Anlegern?
Ja, sehr gut. Die Aktie legt gut 1,5% zu. Die Post, die hatte hier zuletzt mit der Porterhöhung auch Boden gut machen können. Das hatte dem Konzern ja schon zu höheren Gewinnen verholfen. Aber jetzt kommen sie mit dem Plan, der wirklich überzeugt, weil eben die Zukunft des Konzerns immer stärker im Paket- und auch Logistikgeschäft liegt. Hier heißt es eben, wer schreibt schon noch Briefe?
Dann blicken wir noch auf den MDAX. Da sorgte ThyssenKrupp für Schlagzeilen. Warum?
Ja, hier geht es um den Verkauf der Aufzugsparte, eine relativ spannende Geschichte. Der Konzern, der steckt ja mitten im Umbau, kämpft mit großen Schwierigkeiten. Jetzt hat der finnische Konzern Krone, der ja selbst auch Aufzüge baut, sein Angebot an ThyssenKrupp offenbar etwas versüßt, nämlich eine Vorauszahlung geleistet, so berichten es jedenfalls Insider. Und das bringt dem Konzern Geld in die Kasse, freut die Aktionäre, die Aktie legt mehr als 2% zu.
Und dann blicken wir noch auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro leicht gestiegen auf 1,1077 Dollar. Die Rentenumlaufrendite ist dagegen gesunken auf minus 0,34%. Und der Goldpreis bei 1.471 Dollar, damit etwas weniger als gestern.
Das waren Informationen von Samir Ibrahim aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Vielen Dank. Damit endet unsere heutige Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Stefan Kolldorf und einem echten Kunstkrimi in China. Das sind nämlich über 340 Werke deutscher Künstler verschollen. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich fürs Zuhören und einen schönen Abend.